Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 1533 hat Martin Luther in einer seiner berühmten Tischreden Folgendes über seine eigene Berufung und auch seine theologische Vorgehensweise gesagt. Lehre und Leben, schreibt er dort, beziehungsweise sagt er in der Tischrede, das wurde später aufgeschrieben, Lehre und Leben sind zu unterscheiden. Das Leben ist böse bei uns wie bei den Papisten, also den Vertretern der römischen Kirche. Darum streiten und verdammen wir jene nicht um des Lebens willen. Ich schelte mich nicht fromm, aber um das Wort, ob sie es rein lehren, darum kämpfe ich. Dass die Lehre angegriffen würde, das ist noch nie geschehen. Das ist meine Berufung. Andere haben nur gegen das falsche Leben geeifert, aber von der Lehre handeln, das heißt der ganz an den Kragen gegriffen, weil allerdings Herrschaft und Amt der Papisten böse ist. Solange aber das Wort rein bleibt, so kann, mag auch am Leben etliches fehlen, das Leben am Ende dennoch zurechtkommen. Es liegt alles am Wort, dass der Papst das Wort, also das Wort Gottes, aufgehoben und ein anderes Wort geschaffen hat. Damit habe ich gewonnen und habe sonst nichts gewonnen, als dass ich Recht lehre. Denn obwohl wir auch moralisch besser sind, so ist doch darum nicht zu kämpfen. Das andere, das bricht dem Papst den Hals. Von der Lehre handeln, das heißt, der ganz an den Kragen gegriffen. Der geistliche Kampf um die Wahrheit, sagt Luther, entscheidet sich an der Lehre. Auch das Leben ist wichtig. Auch das Leben ist wichtig. Also wie glaubwürdig und wie integer wir uns verhalten. Und er sagt, da haben wir alle noch viel zu lernen. Das Leben ist böse bei uns wie bei den Papisten. Da haben wir alle noch viel Luft nach oben. Obwohl er dann später sagt, im Letzten sind wir aber auch in moralischer Hinsicht integrer. Aber prinzipiell sind wir keine besseren Menschen. Aber die Würfel fallen bei der Lehre. Also, was lehrt die römisch-katholische Kirche etwa über Rechtfertigung, über Glaube, über Gnade? Da fallen die Würfel. Wir müssen im Grunde genommen, wir heute müssen fragen, was sagt der Katechismus der katholischen Kirche? Da steht alles drin. Da fallen die Würfel, da haben sie das wunderschön geordnet in fast 3000 nummerierten Lehrsätzen. Das ist entscheidend und nicht, wie die eine oder andere Person sich in der einen oder anderen Situation verhält. Das Hauptproblem am deutschen, sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentag, der heute Mittag seine Toren schließen wird, ist nicht das Hauptproblem, dass da die eine oder andere schräge Geschichte passiert. Das Hauptproblem ist, dass der Evangelische Kirchentag als Ganzer das Gegenteil von dem in unserem Land verbreitet, was Gott uns in der Bibel sagt. Der sogenannte Deutsche Evangelische Kirchentag ist ein Sammelsurium von Irrlehren. Und er ist ein Angriff auf Gottes Wahrheit. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Das ist das Problem. Das Problem sind nicht einzelne Personen, die sich problematisch verhalten, sondern das Problem ist, dass der Evangelische Kirchentag als Ganzer, es sind sicherlich einzelne Beiträge da von einzelnen Leuten, die richtig wären. Man kann sich dann natürlich fragen, ob nicht dadurch das Chaos noch mehr vergrößert wird, dass nun in dieses Wirrwarr auch noch offizielle Beiträge hineingehen, die die Wahrheit sagen. Je mehr Wahrheit mit der Lüge vermischt ist, umso gefährlicher ist bekanntermaßen die Lüge. Ist was anderes, wenn jemand dorthin geht, um einzeln zu evangelisieren. Aber das Problem am Deutschen Kirchentag ist, dass er sich seit vielen, vielen Jahren schon zu einer Institution entwickelt hat, die Gottes Wahrheit bekämpft nach allen Regeln der pseudotheologischen Kunst. Das ist das Problem. Und von der Lehre handeln, sagt Luther, das heißt der ganz an den Kragen gegriffen. Und das bricht dem Papst den Hals. Rund 1500 Jahre vorher hat Paulus das ganz ähnlich formuliert. Da sagt er im Philipperbrief, Philipper 1, ab Vers 15, in einer Situation, wo er im Gefängnis sitzt und Leute, die ihm übel gesonnen sind, zwar das Evangelium predigen, aber letztlich um ihm zu schaden, Philipper 1 ab Vers 15, einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Und dann sagt er am Ende, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es mit guten oder mit schlechten Motiven, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich weiterhin freuen. Es geht um die Lehre. Und Paulus sagt, selbst wenn sie es mit miesen Motiven machen, um meine Notsituation im Gefängnis vielleicht noch zu erschweren, das ist zwar schlecht für sie selbst, wenn sie keine aufrichtigen geistlichen Motive haben, aber solange sie die Wahrheit verkündigen, soll es uns recht sein. Ich freue mich trotzdem, denn die entscheidende Wirkung geht von der Lehre aus. Das prägt die Menschen langfristig. Und man könnte zugespitzt sagen, besser mit schlechten Motiven gut gelehrt, als mit guten Motiven schlecht gelehrt. Und damit stehen die Apostel und Luther natürlich quer zu dem, was der Zeitgeist uns heute einredet. Heute wird gesagt, es kommt alles auf das Leben an. Die Postmoderne behauptet, Lehrfragen seien nicht so entscheidend. Darüber dürfe man sich nicht den Kopf einschlagen. Das sind alles nur unterschiedliche Perspektiven, die dort zum Ausdruck gebracht werden, die sich ergänzen müssen. Das Reformationsjubiläum wird inzwischen als riesiges Christusfest gefeiert, in dem man doch vor allem die Gemeinsamkeiten betonen sollte. Paulus hat hier klare Prioritäten gesetzt. Und trotzdem hat der Apostel zugleich in seinem eigenen Dienst umso erstaunlicher sensibel darauf geachtet, dass sein Leben und seine Lehre möglichst übereingestimmt haben. Paulus hat immer wieder auf seine Glaubwürdigkeit geachtet und auf seine persönliche Integrität. Und er hat das auch immer wieder betont, dass ihm das wichtig ist. Er wollte glaubwürdig sein. Und er sagt beispielsweise in unserem Predigtext, da kommen wir gleich dazu, Christus hat durch mich gewirkt, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Wir könnten auch sagen, durch Lehre und Leben, durch Wort und Werk, Vers 18 am Ende. Und er hat sensibel darauf geachtet, wie gesagt, dass Wort und Werk übereingestimmt haben. Der Herr Jesus hat ja gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also lasst eure Taten, eure Worte nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Das ist hier gemeint. Unser Leben soll unsere Lehre unterstreichen und nicht durchstreichen. Und genau diese Haltung macht Paulus in Römer 15, Vers 14 bis 21 deutlich. Und das ist der Text, mit dem wir jetzt unsere Römerreihe fortsetzen. Ein ganz neuer Einschnitt. Langsam geht es auf die Zielgerade des Römerbriefs. Zwei große Blöcke hatten wir vorher, nämlich die Lehre der Christen, Römer 1, 18 bis Kapitel 11, und das Leben der Christen, Römer 12, 1 bis 15, Vers 13, also bis zu dem Vers, bei dem wir neulich angekommen waren. Und zuletzt ging es im Rahmen des Lebens der Christen um die Einheit in der Gemeinde zwischen Starken und Schwachen, zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Das war das große Thema der letzten Abschnitte, das Leben der Christen und dann zuletzt als ein Unterabschnitt dessen die Einheit in der Gemeinde. Das endet dann mit Vers 13. Und jetzt schickt Paulus sich an, den Römerbrief auf die Zielgerade zu bringen. Und dabei fügt er nochmal einen sehr persönlichen Abschnitt ein, ab Vers 14. Ich muss sagen, mit dem rechnet man eigentlich jetzt gar nicht mehr. Man denkt, es geht jetzt auf die Zielgerade und er sagt bald Amen. Aber er fügt nochmal diesen persönlichen Abschnitt ein. Er öffnet uns nochmal sein Apostelherz, um uns die Grundprinzipien seines Dienstes zu erklären. Und das wollen wir in diesen Versen 14 bis 21 jetzt miteinander lesen. Sie haben den Text vor sich nach der Schlachter-Übersetzung. Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, also von euch Römern, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid und erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 52, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welches nicht gehört haben, die sollen es verstehen. Lass uns einmal beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deinen getreuen Zeugen, Paulus, durch den du zu uns redest und der uns in diesen Worten nochmal sein Herz aufschließt. Bitte lass uns das verstehen und lass es unser Herz erreichen, Herr, damit wir dir auch treu dienen können in dieser Gemeinde. Amen. Die ersten, die das gelesen haben, waren natürlich die Christen in Rom. Das waren Leute, die Paulus noch nie gesehen hatten, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Das war eine Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat. Und die Frage lautete nun, was würden Sie sagen, wenn da plötzlich apostolische Post ins Haus flatterte? Was würden wir sagen, wenn plötzlich ein Brief von Paulus nächsten Sonntag hier im Briefkasten steckte? Warum schreibt er uns gerade? Wir sind doch bekehrt. Wir sind doch unterwiesen. Wir haben doch diese spezielle Verbindung zu Petrus. Petrus hat ja immer diese besondere Rom-Connection. Aber Paulus weiß, ich habe diesen Auftrag von Gott. Ich soll sie im Glauben festigen und stärken. Und außerdem will Paulus sie ja noch in ein großes missionarisches Projekt einbeziehen. Das sehen Sie, wenn Sie weiterlesen zu Vers 24. Ist also immer empfehlenswert, die eigene Bibel mitzubringen für den großen Zusammenhang. Da schreibt Paulus dann einige Verse später, ab Vers 24 will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Also ihr seid Zwischenstation, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin, nämlich nach Spanien, geleitet zu werden, wenn ich mich vorher an euch erquickt habe. Also ihr sollt mich dann gewissermaßen stärken für die nächste Station. Das ist das große Projekt, in das ihr mit hineingenommen werden sollt und ich will euch lehrmäßig festigen. Und deswegen will Paulus Ihnen nun helfen, seinen Dienst anzunehmen, das gründlich zu studieren, wie wir es heute Morgen versuchen, mit offenem Herzen. Und Paulus macht das, indem er Ihnen sein Herz öffnet, indem er Ihnen seine Motive nochmal aufdeckt, indem er Ihnen seine Vorgehensweise erläutert. Und das ist für uns doppelt hilfreich, weil wir einmal dadurch Paulus besser verstehen und weil wir zum anderen seine Prinzipien auf unseren Dienst anwenden können. Und deswegen heißt unsere Predigt heute Morgen von der Überschrift her: Ein Apostel gibt Rechenschaft, Leitplanken im Dienst für Jesus. Ein Apostel gibt Rechenschaft, Leitplanken im Dienst für Jesus. Und wir wollen sehen, welche Leitplanken das für uns sein werden. Modern würde man sagen, Paulus sorgt hier für Transparenz. Er sorgt für Transparenz. Er zeigt seine Prinzipien, sein Motiv, seine Vorgehensweise. Und damit nimmt der Apostel einen Ton wieder auf, den er schon im ersten Kapitel angeschlagen hatte. Also das liegt nun schon einige Zeit her, dass wir Römer 1, Vers 8 bis 15 studiert haben. Wenn Sie damals noch nicht dabei gewesen sein sollten, können Sie das nachhören über unsere Homepage beg-hannover.de in der Reihe zum Römerbrief, Römer 1, Vers 8 bis 15. Ich bringe das nur noch mal in Erinnerung, damit Sie den Ton dort hören, der gleiche Ton ist, der gleiche Herzschlag wie hier in unseren Versen. Da schreibt er zuerst, Römer 1, ab Vers 8, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch denke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Denn ich bin ein Schuldner, den Griechen wie den Barbaren, den Weisen wie den Unverständigen. Da macht Paulus auch seine persönliche Haltung gegenüber den Geschwistern deutlich. Das ist wie eine Klammer, die Verse 1, 8 bis 15 und hier unsere Verse 15, 14 folgende, Kapitel 15, 14 folgende, die schließen die Klammer gewissermaßen zu. Und auch hier macht Paulus in Kapitel 1 seine persönliche Haltung gegenüber den Geschwistern deutlich. Da sagt er, ich bin dankbar für euch, ich habe Sehnsucht nach euch und das ist keine Einbahnstraße, ich brauche euch, ich werde von euch gestärkt, aber ich bin auch bereit, euch zu dienen. Ich will euch stärken. Und das ist schön, wenn wir das als Gemeinde untereinander sagen. Und ich kann sagen, das ist auch mein ganz persönliches Bekenntnis gegenüber euch. Ich bin so dankbar für euch. Ich habe Sehnsucht nach euch, wenn ich euch längere Zeit nicht sehe. Und ich brauche euch, um von euch gestärkt zu werden. Aber ich bin auch bereit, euch zu dienen mit aller Kraft, die Gott mir zur Verfügung stellt. So sollen wir einander zugetan sein in der Gemeinde Jesu Christi. Und dann kommt die zweite persönliche Passage in Römer 15, das sind hier unsere Verse, die den Brief gewissermaßen wie eine Klammer umschließen. Und das ist schon mal für sich eine wichtige Entdeckung, ihr Lieben. Paulus legt offensichtlich großen Wert auf diese Transparenz. Paulus macht aus seinem Apostelherzen keine Mördergrube. Er gibt sich nicht als der esoterische, abgehobene Apostel, der ab und zu mal aus seinem Elfenturm eine Epistel schreibt, sondern er zieht blank gewissermaßen. Er sagt, Leute, so bin ich, das ist mein Dienst, das sind meine Motive, ich brauche euch, betet für mich. Er gewinnt seine apostolische Autorität nicht durch eine künstliche, menschliche Instanz bzw. Distanz, sondern er gewinnt sie aus der Wahrheit, die er verkündet. Paulus öffnet sein Herz, Paulus gibt Anteil, Paulus bittet auch um Fürbitte, immer wieder bittet er um Fürbitte. Auch am Ende dieses Kapitels 15, da wird er in Vers 30 sagen, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, betet für euren Pastor. Ich brauche das. Ich brauche eure Gebetsunterstützung. Und so wollen wir auch einander immer wieder um Gebetsunterstützung für alle unsere Dienste und Aufgaben und Herausforderungen bitten. Er öffnet sein Herz, weil er sie braucht und weil er sie auch ermutigen will. Liebe Geschwister, in der Gemeinde Jesu brauchen wir eine Kultur der gegenseitigen Anteilnahme. Wir brauchen eine Kultur der gegenseitigen Anteilnahme. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit. Und wenn ein Glied sich freut und dankbar ist, freuen sich alle Glieder mit. Das hat nichts mit Aufdringlichkeit zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht die Privatsphäre des Einzelnen respektieren, das hat auch nichts mit Neugier zu tun, das hat nichts mit seelischem Exhibitionismus zu tun. Aber es bedeutet, dass wir aneinander Anteil nehmen und Anteil geben, weil wir durch Jesus zusammengehören. Wie sehen wir einander? Mit welcher Liebe tragen wir einander? Wie denken wir übereinander? Wir wissen, die Lehre ist entscheidend. Wir wissen, von der Wahrheit hängt alles ab. Aber diese Wahrheit, die soll immer mehr unser praktisches Zusammenleben prägen. Wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden, das will der Herr uns schenken. Und wieder gilt, wenn wir jetzt sehen, dass auch bei Paulus beides zusammengehört, Leitplanken im Dienst für Jesus, die besondere Stellung des Apostels, die können wir nicht eins zu eins übertragen. Wir sind keine Apostel. Aber die Prinzipien, die gelten auch für uns. Und ich möchte einige dieser Prinzipien, die Paulus uns hier zeigt, jetzt mit Ihnen zusammen versuchen herauszuarbeiten. Und ich nenne das Leitplanken für unseren Dienst. Und die erste Leitplanke in Vers 14, das ist eigentlich sehr schön nach den Versen zu gliedern. Vers 14 ist liebevoller Respekt. Liebevoller Respekt ist das Erste. Das ist die erste Leitplanke in unserem Dienst für Jesus. Ich selbst aber, meine Brüder, habe die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Liebevoller Respekt. Oberflächliche Kommentatoren haben gesagt, der Paulus will hier nur schön Wetter machen. Das ist eine diplomatische Floskel. In der Rhetorik nennt man das Captatio Benevolentiae, also dass einer erstmal so das Wohlwollen seiner Zuhörerschaft sicherstellen will, damit sie ihm besser zuhören. Aber das trifft es nicht. Paulus schreibt hier nicht nur sein eigenes Wort. Er schreibt ja Gottes Wort und Gott leitet ihn. Paulus spürt, dass es den Lesern hilft, seinen Brief anzunehmen. Und dass es die Liebe und der Respekt unter Gottes Kindern gebieten, das so zu schreiben, was er hier schreibt. Er sagt, ich weiß ja um eure Güte oder Gütigkeit. Das meint ihre geistliche Integrität. Und ich weiß, dass ihr erfüllt seid mit aller Erkenntnis. Das ist im Hinblick auf die Wahrheit gesprochen. Also Lehre und Leben, hier haben wir es wieder. Lehre und Leben. Ich weiß, ihr seid geistlich integer. Ich weiß, ihr habt schon viel von der Wahrheit verstanden. Und daraus folgt, ihr könnt einander seelsorgerlich helfen. Ihr könnt einander ermahnen und ermutigen. Das bedeutet dieses Wort eigentlich. Das ist eigentlich Seelsorge, die in der Gemeinde untereinander geschieht. Die Bibel kennt nicht so sehr das Amt des Seelsorgers, sondern die Bibel kennt eine Gemeinde, in der man seelsorgerlich miteinander umgeht, einander tröstet, einander ermahnt, einander ermutigt. Das ist das klassische Verständnis von Seelsorge in der Bibel. Und er sagt, ich weiß, das ist da bei euch. Ihr müsst jetzt nicht eine lange Liste machen, was ihr alles klären wollt, wenn der Apostel endlich kommt, sondern ihr lebt diese geistliche Gemeinschaft. Das ist Realität bei euch. Und woher konnte Paulus das wissen? Nun, das wissen wir aus Römer 16, Vers 3. Da steht, grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Das waren also liebe Freunde und Mitarbeiter von Paulus, die in dieser römischen Gemeinde dabei waren. Priscilla und Aquila. Und Paulus hatte zuverlässige Informationen von denen bekommen. Also er schreibt das hier nicht einfach ins Blaue hinein. Er unterstellt das nicht einfach den Römern, sondern er sagt, ich weiß das, ich kenne euch, ich habe da Aquila und Priscilla, das waren nicht seine Spitzel, aber es waren Mitarbeiter von ihm, die ihn authentisch informieren konnten. Und trotzdem hatte der Apostel diese Gemeinde, wir wissen das, nicht selbst gegründet, die meisten Leute nicht selber gesehen. Und deswegen hält er es hier für nötig, nochmal zu sagen, warum er schreibt und dass er das nicht deshalb schreibt, weil er sie für unreif und unmündig hält. Das klärt er vorab. Ist doch interessant. Er hat ihnen mit dieser Epistel sehr viel geschenkt, aber er hat ihnen mit dieser Epistel auch einiges zugemutet. In Vers 15 wird er sagen, ich habe es gewagt, euch zu schreiben. Man kann das auch übersetzen, ich habe euch mutig geschrieben, eben gerade nicht diplomatisch, eben nicht so schön abgefedert, dass keiner sich ärgert, sondern er hat ihnen mutig die Wahrheit geschrieben. Und er hat nicht gesagt, die sollen froh sein, dass sie eine apostolische Originalepistel bekommen und nicht groß fragen, sondern lesen. Sondern er hat es ihnen erklärt. Und das ist die erste Leitplanke. Liebevoller Respekt, der auch mit Worten ausgedrückt wird. Und dann die nächste Leitplanke, das geschriebene Wort. Das ist die zweite Leitplanke. Schauen Sie in Vers 15. Da sagt er, das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben. Andere Übersetzungen, man kann das übersetzen, ich habe euch mutig geschrieben, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Das ist die zweite Leitplanke, das geschriebene Wort, die zentrale Bedeutung der Lehre in allen Gemeindebereichen, vom Kindergottesdienst bis zum Seniorenkreis. Neulich haben einige unserer jungen Erwachsenen bei einer Universitätsveranstaltung Leute aus anderen Gemeinden getroffen. Und nachdem sie miteinander diskutiert hatten, haben diese Leute zu unseren Leuten gesagt, bei euch scheint ja die Lehre eine wichtige Rolle zu spielen. So nach dem Motto, bei uns nicht so. Ja, als ob das etwas Besonderes wäre oder so unsere spezielle Vorliebe oder unser Geschmäckle. Nach Paulus sollte es bei allen Gemeinden so sein. Schon von der ersten Gemeinde heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Das hat sie ausgezeichnet. Das war ihre Priorität. Und die Apostel haben voll und ganz auf das geschriebene Wort Gottes gesetzt, das sie selber vorgefunden haben im Alten Testament. Wir finden bei Paulus auch wieder ein AT-Zitat in Vers 21. Ja, und die Apostel waren an der Entstehung des Wortes Gottes selber beteiligt. Und ihr Lieben, seitdem ist das eine Leitplanke im Leben und im Dienst aller Christen, dass wir uns fest an das geschriebene Wort der Apostel halten und dass wir von den Aposteln die ganze Bibel bekommen, um sie zu erforschen, um sie zu verstehen, um sie in unserem Leben anzuwenden und um sie zu lehren und weiterzugeben. Das ist die nächste Leitplanke, das geschriebene Wort. Und hier lag auch der Funke, der das reformatorische Feuer erst richtig zum Brennen gebracht hat. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und damit stehen wir natürlich quer zum Zeitgeist. Und ihr Lieben, wir müssen uns nochmal klar machen, was das eigentlich bedeutet. Welches enorme Glück und Vorrecht darin liegt, dass wir uns auf das geschriebene Wort verlassen können. Wir nehmen das immer so selbstverständlich hin. Welche Überlegenheit wir gegenüber der postmodernen Verzweiflung haben durch das geschriebene Wort. Zum einen sehen wir hier, es ist ein geschriebener Text, der uns verbindliche Wahrheit mitteilt. Propositionale Wahrheit, wie man das in der Linguistik sagt. Also die Bibel vermittelt mit Sprache wahre Wahrheit, die mit den bestehenden Sachverhalten übereinstimmt. Das ist das Geheimnis der Propositionalität. Und dann das Zweite, was mit dem geschriebenen Wort verbunden ist, ist Partikularität, also Geschichtlichkeit. Ein einzelnes Buch, beziehungsweise 66 konkrete Bücher, die in den Sprachen Hebräisch und Griechisch und zum Teil Aramäisch geschrieben wurden und dann zum biblischen Kanon zusammenkamen. Diese eine Bibel, die mitten in der Geschichte entstanden ist, ist Gottes Wort und teilt uns verbindlich die Wahrheit mit. Das ist sensationell. Und dann schließlich Propositionalität, Partikularität und Exklusivität. Das heißt, nur dieses eine Buch, das mitten in der Geschichte entstanden ist, nur dieses eine Buch
Sola Scriptura, allein die Schrift, ist die gültige Quelle der Wahrheit, an dem sich alle anderen Bücher messen lassen müssen, an diesem einen Buch. Nur dieses eine Buch ist die letzte Instanz der Wahrheit, vor der sich alle Instanzen, alle sonstigen Instanzen verantworten müssen. Nur dieses eine Buch ist Gottes eigenes, irrtumsloses Wort, das alle anderen menschlichen Wörter richtet und beurteilt. Nur dieses eine Buch ist die normierende Norm, die Norma Normans, die alle anderen Normen bestätigt oder widerlegt. Und deswegen hat Martin Luther zu Recht gesagt, dass wir mit aller Lehrer Schriften zur Bibel laufen, um hier in der Bibel Gericht und Urteil über die anderen Schriften zu holen. Denn, so sagt Luther, die Bibel ist allein der rechte Lehenherr und Meister über alle Lehre und über alle Schrift auf Erden. Also ein dreifacher Reichtum, Propositionalität, diese geschriebenen Sätze lehren uns die wahre Wahrheit. Partikularität, dieses spezielle Bibelbuch wurde durch Gottes Eingebung mitten in der Geschichte geschrieben. Und Exklusivität, nur diese eine Schrift ist die Norm der Wahrheit. Die Bibel redet nicht zu allen Themen, klar, das stimmt. Aber wo die Bibel redet, da kann keine andere Quelle bestehen, wenn sie der Bibel widerspricht. Und deswegen hat Paulus zu Recht gesagt, in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und deswegen hat Psalm 119, Vers 160 zu Recht gesagt, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Und diese Wahrheit beschränkt sich nicht auf spezielle Glaubensfragen, sondern sie gilt auch für die Bereiche von Geschichte und Natur. Und ihr Lieben, darum ist es möglich, der Gans an die Gurgel zu greifen. Weil wir hier den Maßstab der Wahrheit haben, den wir anwenden können. Von hier aus ist es möglich, der Gans an die Gurgel zu greifen. Weil wir uns das Gänschen anschauen und sagen, schau, wie steht es hier geschrieben. Also, das ist die zweite Leitplanke unseres Dienstes. Das geschriebene Wort. Und nun kommt noch etwas hinzu. Der Umgang mit diesem geschriebenen Wort, ihr Lieben, der hat eine doppelte Dynamik. Eine doppelte Dynamik. Einmal, dass wir ständig Neues entdecken. Also wir lernen ja ständig dazu, hoffentlich. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber das ist schon das Ziel, dass wir Neues entdecken. Sie glauben gar nicht, wie viel Neues ich während meiner Studien im Römerbrief entdeckt habe. Vieles, worüber ich vorher nie nachgedacht hatte, obwohl ich schon über einiges gelesen habe. Aber die Bibel ist so, so reich und wir können so viel Neues ständig wieder drin finden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Bekanntes festigen und vertiefen. Und deswegen genieren die Apostel sich niemals zu erinnern. Also Paulus sagt nicht, Leute, vor 3 Jahren habe ich darüber schon mal gepredigt, deswegen ist es mir peinlich, euch das nochmal zu sagen. Sondern schauen Sie, wie er das schreibt hier. Er sagt ganz deutlich in Vers 15, euch zu schreiben und euch wieder zu erinnern. Und sein Kollege Petrus hat das ganz genauso gesagt. 2. Petrus 1, Vers 12 bis 13. 2. Petrus 1, Vers 12 bis 13 sagt er, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Also ihr seid eine bibeltreue Gemeinde, sagt er. Ich halte es aber für richtig, solange ich noch in diesem Leibeszelt bin, also solange ich noch lebe, euch zu erwecken, indem ich euch erinnere. Also es ist beides, Neues entdecken und immer wieder an das Bekannte erinnern, das Bekannte festigen, das Bekannte bestätigen. Warum ist das nötig? Weil das Bekannte ja auch immer wieder angegriffen wird. Es wird immer wieder angegriffen. Und manches neigt dazu, in Vergessenheit zu geraten. Und deswegen brauchen wir es, dass die Bibel uns erinnert. Das ist also die zweite Leitplanke, das geschriebene Wort. Erstens liebevoller Respekt, zweitens das geschriebene Wort. Jetzt kommen wir zur dritten Leitplanke. Die klingt etwas eigentümlich auf den ersten Blick. Also das, was Paulus uns hier lehrt, ist wirklich nicht so allgemein geläufig. Ein relativ unbekannter Abschnitt hier auch. Vers 16, die dritte Leitplanke, ich nenne das priesterliche Kontaktvermittlung. Priesterliche Kontaktvermittlung. Da sagt Paulus, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Priesterliche Kontaktvermittlung, was heißt das? Seit seiner Bekehrung hatte Gott dem Paulus ja eine besondere Verantwortung für die Heiden aufs Herz gelegt. Das ging schon los am Tag, als er zum Glauben fand, du sollst zu den Heiden gehen. Das war klar. Und in diesem Vers hier beschreibt Paulus seinen Dienst unter den Heiden mit dem Bild, mit der Metapher des Priesterdienstes. Hier sind mehrere Begriffe in diesem Vers, die mit dem Priesterdienst zu tun haben. Priesterlich dienen, Opfer, annehmbar und geheiligt soll das Opfer sein. Was will Paulus damit? Das Letzte, was Paulus will, das wissen wir alle, ist, dass er den alten Opferdienst wieder einführen will. Davor hat er ja gerade gewarnt, auf den alten Opferdienst zu hoffen. Diese Zeit war ja heilsgeschichtlich abgelaufen. Das war ja früher richtig gewesen, aber Gott hat jetzt gesagt, jetzt ist was Neues dran. Was meint Paulus damit? Er meint mit Priester nicht einen stellvertretenden Mittler zwischen Gott und Mensch. Das hohe Priestertum war abgeschafft. Jesus war jetzt der hohe Priester, der uns in die Gegenwart Gottes bringt, Hebräer 4. Und die Gemeinde ist das priesterliche Volk, das Gott dient. Ja, aber was will Paulus mit diesem Priesterbild über seinen Dienst sagen? Er will damit Folgendes sagen. Es ist meine Aufgabe, Kontakt zu Jesus zu vermitteln. Persönlichen Kontakt zu Jesus zu vermitteln. Schauen Sie mal, wie er das beschreibt im ersten Teil von Vers 16. Da sagt er, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium. Das heißt, ich soll ihnen das Evangelium bringen. Ich soll ihnen Gott bringen durch das Evangelium. Ich soll ihnen Jesus nahebringen. Aber ich soll nicht für sie selbst die Sache mit Gott regeln, sondern ich soll sie dazu bringen, dass sie Jesus finden und es mit ihm persönlich dann abmachen. Das ist ein Teil seines priesterlichen Dienstes. Und dann, und das ist richtig rührend, das sich vorzustellen, und wenn Gott es dann schenkt, dass die Heiden sich bekehren, dann ist es so, sagt Paulus, als würden wir sie zu Gott hintragen, wie ein Priester ein Opfertier zum Altar bringt. Das ist das Bild. Sie müssen versuchen, sich das etwas vorzustellen, wie es dann in Vers 16 weitergeht. Der Priester liegt am Evangelium, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde. Und Opfer der Heiden meint hier nicht die Opfer, die Heiden bringen. Die Heiden sollen ja kein Opfer mehr bringen, sondern an Jesus glauben. Sondern die Heiden, die bekehrten Heiden, sind selbst wie ein Opfer, das Paulus zu Jesus trägt. So ist das hier gemeint. Ich bringe ihnen Jesus. Ich verkündige das Evangelium. Und Gott schenkt bei Einzelnen das Wunder, dass sie sich bekehren. Und dann ist es so, als würde ich sie wie so ein Opferlamm zu Gott bringen. Und er nimmt sie an, weil er sie lieb hat. Das ist hier gemeint. Das ist ein ganz ungewöhnliches Bild, das Paulus hier verwendet. Das verwendet er sonst auch eigentlich nicht. Aber damit will er deutlich machen, es geht um eine Kontaktvermittlung, um eine priesterliche Kontaktvermittlung. Ich bringe ihnen Jesus, und wenn Gott es schenkt, dass sie sich bekehren, ist es so, als würde ich sie damit wie so ein Lämmlein Gott hinbringen und sagen, hier ist ein weiteres Kind, das du gerettet hast. Ein weiterer, der sich bekehrt hat. Priesterliche Kontaktvermittlung. Und wir müssen das sehr genau verstehen. Priesterliche Kontaktvermittlung ist das Gegenteil von dem, was man sich sonst religiös unter Priester vorstellt, auch in der römisch-katholischen Kirche. In der Religion ist der Priester der Mittler zwischen Gott und Mensch. Da ist der Priester ein Mittler, der die Sache in Ordnung bringt. Du kommst zum Priester, du beichtest dort zum Beispiel, und der Priester sorgt dann dafür, dass mit Gott alles okay gemacht wird. Und du kannst dich darauf verlassen auf den Priester. Er tritt für dich ein. Und das ist nicht nur im Katholischen so die Vorstellung, sondern das ist allgemein bei den religiösen Menschen so die Vorstellung. Ja, ich erinnere mich noch dran, als ich als junger Pastor eingeführt wurde, in meiner Dorfgemeinde, beim Begrüßungsempfang, da war auch der Ortsbürgermeister, der war der Verwaltungschef. Und dann sagte einer der Festredner humorvoll, also der Bürgermeister, der sorgt dafür, dass unsere weltlichen Karteien und Personaldaten in Ordnung sind, und der Pastor, der sorgt dafür, dass die Kartei vor Gott in Ordnung ist. Ne? So stellten sie sich das vor. Der eine sorgt dafür, dass wir verwaltungstechnisch eine weiße Weste haben, und der andere sorgt dafür, dass wir religiös eine weiße Weste haben. Das eine macht der Bürgermeister und das andere macht der Pastor. Der eine kümmert sich um unsere geordnete bürgerliche Existenz und der andere kümmert sich um unser religiöses Seelenheil. Das Gelächter war damals groß. Aber hinter dieser Äußerung steckt ein wahrer Kern. Der Priester, der Vermittler, der unsere Sache mit Gott in Ordnung bringt. Und Paulus beschreibt seinen priesterlichen Dienst völlig entgegengesetzt. Er sagt, ich bin nicht der Vermittler. Ich bin nicht der, der die Sache mit Gott für dich in Ordnung bringt, sondern ich bin der Kontaktvermittler, der dir helfen will, persönlich in die Beziehung zu diesem lebendigen Gott zu treten. Unser priesterlicher Dienst an den Heiden, ihr Lieben, besteht nicht darin, dass wir ihre Stellvertreter vor Gott werden, sondern dass wir sie persönlich mit Gott in Kontakt bringen durch Jesus. Das ist priesterlicher Dienst, der uns aufgetragen ist. Und dann sorgt Gott selbst dafür, dass dieses Opfer für ihn wohl annehmbar wird, wie es hier steht am Ende in Vers 16, durch den Heiligen Geist. Verstehen Sie? Das ist auch ein Unterschied zum normalen Opfer. Die bekehrten Heiden werden wie ein Opfertier, das wir zu Jesus bringen. Im Alten Testament, da musste der Opfernde dafür sorgen, dass das Opfertier vorher schon in Ordnung und perfekt und picobello war. Aber hier ist es genau umgekehrt. Ein Heide, der sich bekehrt, wird von Gott angenommen als jemand, der durch und durch sündig ist. Der eben von sich aus kein reines, makelloses Opfer ist. Sondern der Sünder klammert sich in seinem ganzen Dreck und in seiner ganzen Verlorenheit an Jesus. Allein an Jesus. Und so nimmt Gott uns als seine Kinder an, um uns dann nachträglich makellos zu machen. Es geht also genau umgekehrt. Dass wir vor Gott als wohl annehmbares Opfer dastehen, macht allein Gott. Und wie macht er das? Wie sorgt Gott dafür, dass wir ihm wohlgefällig sind? Dadurch, dass er uns die Gerechtigkeit von Jesus zurechnet, wie Paulus in Römer 4 erklärt hat. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Dass Paulus sagt, es wird dir zugerechnet durch Jesus. Und jetzt bist du gerecht. Hey, du Sünder, du bist gerecht. Weil ich dir Jesu Gerechtigkeit zurechne. Und wenn ich dich jetzt sehe nach deiner Bekehrung, sehe ich in dir nur den Gerechten. Weil dir Jesu Gerechtigkeit jetzt zugerechnet ist und seine Schuld dir und deine Schuld ihm angehängt und er sie weggetragen hat. Christi, Blut und Gerechtigkeit. Also nochmal, jeder von uns, der sich bekehren durfte, wenn sie sich bekehren durften, ist ein makelloses Opfer nach Vers 16 vor Gott. Nicht, weil er vorher schon makellos war. Nicht, weil Gott ihn irgendwie aufpoliert hätte, damit er ihn dann annehmen kann. Sondern weil uns Christi Gerechtigkeit zugerechnet wird und uns Gott nur noch in diesem Kleid sieht. Was für ein Wunder. Und nun das vierte, die vierte Leitplanke. Nach der priesterlichen Kontaktvermittlung die geschenkte Vollmacht. Und das ist schon der vorletzte Punkt. Paulus freut sich richtig darüber, dass er diesen Dienst so tun darf. Das sehen Sie in Vers 17, da jubelt er, sagt, ich habe Grund zum Rühmen in Christus vor Gott. Jawohl, juhu, ich darf das tun. Und es könnte natürlich das Missverständnis entstehen, dass das Eigenlob ist. Und deswegen sorgt Paulus gleich im nächsten Vers dazu, dass das ja nicht missverstanden wird. Vers 18, dass er sagt, ich würde ja nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk. Und das ist, wie gesagt, die vierte Leitplanke, geschenkte Vollmacht. Paulus sagt, ich kann deshalb so offen davon reden und ich kann mich deshalb so offenherzig darüber freuen und das rühmen. Also Gott darüber loben und davon begeistert erzählen, was auch durch mich geschehen ist. Warum? Weil es nicht auf mein Konto geht. Es ist sowieso nicht mein Verdienst, Leute. Es ist immer geschenkt. Und das gilt auch für deine Begabung. Das gilt auch für deine Fähigkeiten. Das gilt für alles, was der Herr dir in seiner Gnade gegeben hat. Für alles, womit du ihm dienen kannst. Wodurch Segen durch dich gewirkt wird in deinem Leben. Du kannst davon ruhig freimütig reden. Es ist ja sowieso alles geschenkt. Und Gott gibt jedem seiner Kinder die Gaben und Möglichkeiten, die wir jeweils für unseren Dienst brauchen, den Gott uns zugedacht hat. Das ist doch eine Riesenermutigung. Du sollst das durch Christus tun. In deinem Altenheim zum Beispiel. In deinem Hörsaal. An deiner Werkbank. Geschenkte Vollmacht. Das ist ein Schutz gegen falsche Bescheidenheit und gegen Hochmut zugleich. Alle Vollmacht gegen falsche Bescheidenheit und gegen Hochmut. Alle Vollmacht, die wir in unserem Dienst haben, ist immer geschenkt. Wir brauchen uns gar nicht dafür zu entschuldigen. Und Gott gibt dir immer die Gaben, wie gesagt, die du brauchst. Bei Paulus war es der Dienst des Apostels. Und deswegen geschah das bei Paulus auch, was wir dann in Vers 19 lesen, in der Kraft von Zeichen und Wundern. Also Paulus hat spektakuläre Wunder getan, weil er ein Apostel war. Und diese Zeichengaben hatten eine ganz spezielle Funktion zur Zeit des Neuen Testaments. Sie sollten die Apostel und ihr engeres Umfeld autorisieren. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, das zu zeigen. Wir haben das ja schon öfter gesagt. 2. Korinther 12, Vers 12 oder auch Hebräer 2, Vers 3 bis 4 machen ganz deutlich, das waren spezielle Gaben, die ein kleiner Kreis von Leuten praktizieren konnte, Und dieser kleine Kreis von Leuten, die Apostel und ihr engstes Umfeld, wurde dadurch autorisiert, das Wort Gottes zum Abschluss zu bringen. Das war eine klare Autoritätsunterstützung, die Gott diesen Männern für ihren speziellen Auftrag geschenkt hat. Es war damals nötig, weil es damals noch keine abgeschlossene Bibel gab, noch keine abgeschlossene Offenbarungsurkunde. Und diejenigen, die sie aufgeschrieben haben, brauchten eine besondere Beglaubigung. Deswegen. Aber wir sehen, dass schon innerhalb des Neuen Testaments die Wunder allmählich auslaufen. Und was Paulus hier sagt, ist nicht, streckt euch danach aus, dass euer Dienst von zeichenhaften Wundern und besonderen Krafttaten beglaubigt wird. Darum geht's gar nicht. Die Bibel ist abgeschlossen. Aber das Prinzip, das Paulus in diesem Vers benennt, das gilt für jeden Christen, auch für uns, die wir keine Apostel mehr sind. Und das ist geschenkte Vollmacht. Das heißt, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann hast du den Heiligen Geist. Wenn er dein Herr geworden ist, wenn du, wie Paulus hier sagt, zum Gehorsam des Glaubens gekommen bist, das heißt nicht, dass du dir durch Gehorsam die Rettung verdienst, sondern Gehorsam des Glaubens unter den Heiden bedeutet, dass derjenige, der echt an Jesus glaubt, der sich echt an Jesus hängt, der echt zugibt, ich brauche dich und deine Vergebung und mein Leben gehört dir, dass der in der Folge, nicht um sich das Heil zu verdienen, dann auch versuchen wird, treu im Gehorsam zu leben. Wenn Jesus wirklich dein Retter ist, dann ist Jesus auch dein Herr. Und dann wird es dir bei allen menschlichen Querheiten, die sich noch dazwischen lagern in unserem Herzen, dann wird es dir ein persönliches Anliegen sein, Jesus gehorsam zu sein. Dann wird es dir ein persönliches Anliegen sein, trotz deiner Trägheit, trotz deiner ganzen Kompromisse, trotz deiner Selbstbezogenheit, und ich könnte immer statt deiner genauso meiner sagen, es wird dir trotzdem ein Anliegen sein, Jesus zu gehorchen, ihm zu dienen, ihm zu folgen. Und deswegen kann Paulus hier sagen, den Gehorsam unter den Heiden aufzurichten, weil das bedeutet, sie zum echten Glauben zu bringen. Und dann wird die Folge davon sein, dass sie auch versuchen werden, trotz aller Gebrochenheit Jesus zu gehorchen. So, und so geht es darum, wenn wir so zu ihm gekommen sind, dann haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir Jesus dienen wollen. Dadurch verdienen wir uns nicht den Himmel. Aber es ist uns ein Anliegen, ihm zur Verfügung zu stehen. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du getrost anfangen, wenn du es nicht schon längst tust, dich von Gott gebrauchen zu lassen. Aktiv in seinem Dienst zu stehen. Ja, es geht um geschenkte Vollmacht. Und du musst nicht erst sehnsüchtig danach Ausschau halten, dass Gott dir mal eine besondere Kraftspritze gibt. Nein, du lebst von der gleichen geistlichen Basisausstattung, die der Herr auch dem Paulus geschenkt hat. In Vers 15 steht das, er sagt, ich tue das am Ende von Vers 15 aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Geschenkte Vollmacht, die hast du, wenn du zu Jesus gehörst. Jetzt in Wittenberg bei der Konferenz erzählte Stephen Davey von einer Missionsreise nach Chile. Lange, unbequeme Reise. Dabei war ein Zwischenstopp in Miami zu bewältigen von 4 Stunden. Und ihm grauste vor diesem Zwischenstopp. Und er sagt, ah, dieser furchtbare Flughafen da, die unbequemen Plastikstühle. Und wie soll man diese vier Stunden da überstehen bei der Hitze? Aber sein Übersetzer, der mit ihm nach Chile reiste, der sagte, kein Problem, der war sehr weltgewandt. Also, ich bringe dich an einen Ort, wo du die Zeit sehr komfortabel verbringen kannst. Und dann landeten sie dort in Miami und er nahm den Stephen Davey dann mit und ging durch über einige Treppen und Gänge, bis sie schließlich im Admiral's Club landeten. Und im Admiral's Club, da sagte er, ach, es war so herrlich. Es gab alle möglichen Erfrischungen dort. Man konnte essen, man konnte trinken. Man hatte nicht diese Plastikstühle, sondern weiche Sessel. Es war einfach herrlich. Ich konnte noch was arbeiten. So macht Reisen Spaß. Und so sollte ein Christ eigentlich reisen, der im Dienst steht. So, kleiner Scherz am Rande. Und er war so total begeistert von dieser Admiral's Lounge, wo er sagt, Mensch, ich habe mich jahrelang auf meinen Reisen so rumgequält, das muss ein Ende haben. Und dann rief er noch von seiner Reise aus seine Sekretärin an und sagte, bitte bring in Erfahrung, wie man Mitglied im Admiral's Club werden kann. Was es kostet, krieg das raus. Und sie hat dann einige Tage recherchiert und ihn dann eines Tages zurückgerufen, da war er wohl schon in Chile. Und dann sagte sie Folgendes, sie sagte, du wirst es nicht glauben. Du hättest schon seit Jahren Zutritt zum Admiral's Club gehabt, weil das in deiner American Express Platin Card enthalten ist. Also er hatte die American Express Platin Card und er hätte schon seit Jahren einfach die Vorteile des Admiral's Club genießen können. Er hat es nur nicht getan. Er hat immer mit Plastik
Stühlen und Fastfood Vorliebe genommen. Und so geht es vielen Christen. Sie haben seit ihrer Bekehrung die American Express Platin Card im Herzen, alle Vorzüge inbegriffen. Der Heilige Geist ist da. Das hat der Herr versprochen. Und deswegen können wir uns alle auch an diese vierte Leitplanke stützen, geschenkte Vollmacht. Gott will auch durch uns die Heiden zum Gehorsam bringen. Egal wie alt wir sind, wie gebrechlich wir uns fühlen, er will uns gebrauchen. Und dann eine letzte Leitplanke. Erstens liebevoller Respekt, zweitens das geschriebene Wort, drittens priesterliche Kontaktvermittlung, viertens geschenkte Vollmacht. Und jetzt passen Sie auf das Letzte. Ich nenne das wache Akquise. Oder man könnte auch sagen, persönliche Neulandmission, wache Akquise. Sie werden gleich merken, was ich meine, wenn wir die letzten Sätze hier lesen. Ab Vers 19b. Von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien habe ich das Evangelium von Christus völlig verkündigt. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es noch nicht gehört haben, sollen es verstehen. Wache Akquise. Das Wort kommt vom Lateinischen acquirere, also erwerben. Und man benutzt das in der Wirtschaft, wenn man sich gewissermaßen neue Kundenstämme erschließen will. Und ich meine das hier im Sinne von persönlicher Neulandmission. Paulus sagt, ich habe immer versucht, dorthin zu gehen, dort zu akquirieren, gewissermaßen, wo noch keiner war. Wo ich davon ausgegangen bin, die haben noch nie das Evangelium gehört. Und Paulus beschreibt das auch geografisch. Von Jerusalem, hier hatte er in seinen frühen Jahren schon gepredigt, bis nach Illyrium. Wissen Sie, Illyrium, das ist die Region im Nordwesten und Westen von Mazedonien. Die Römer hatten dort eine Provinz gegründet, zu der gehörten ja Albanien, würden wir sagen, Jugoslawien, Bosnien, Herzegowina. Das ist die Region. Und Paulus sagt, von Jerusalem bis Albanien habe ich versucht, das Evangelium zu verkünden und Gemeindegründungen anzustoßen. Und was er hier sagt, ist keine Kritik daran, das Werk eines anderen fortzuführen. Das ist ja nicht grundsätzlich falsch, dort weiterzuarbeiten, wo ein anderer begonnen hat. Das ist keine Kritik. Paulus schreibt das ja selbst. In 1. Korinther 3, Vers 6, da sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Gedeihen gegeben. Er sagte, ich habe begonnen, Apollos hat weitergemacht. Nein, was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Nicht, dass er um jeden Preis sein eigenes Ding machen muss. Aber dass das seine persönliche Berufung ist, Neuland zu erobern, Akquise zu machen in geistlicher Hinsicht. Gott hat ihm diese heilige Rastlosigkeit geschenkt. Dass Paulus sich nicht damit zufrieden gegeben hat, den Inner Circle zu pflegen und zu sagen, es ist ja schön, dass wir uns haben und das pflegen wir mal und das genießen wir. Sondern Gott hat ihm diese Rastlosigkeit gegeben, immer die nächste Ausdehnung zu suchen und zu fragen, wen will der Herr mir aufs Herz legen? Und das ist, ihr Lieben, die Leitplanke für uns alle. Wache Akquise. Sprach vor wenigen Tagen mit einem alten Bruder längst in den 70ern. Der hatte kürzlich seine zweite Hüftoperation, ist jetzt in der Reha noch. Und als wir dann telefonierten, sagte er, wie gut, dass der Mensch nur zwei und nicht drei Hüften hat. Dann habe ich jetzt wohl alle Hüftoperationen durch. Und dann sagt er, du, ich kann hier missionieren. Ich habe gestern gerade einem Türken das Evangelium erklärt. Und bald bin ich hier wieder raus. Und dann kommt die nächste Reise nach Moldawien. Es geht weiter. Wache Akquise. Und das ist die Frage, die wir alle immer wieder stellen sollen. Wo sind Menschen, die nur ich erreichen kann? Stell dir doch diese Frage mal im Hinblick auf die nächste Woche. Wo ist ein Mensch, den möglicherweise nur du erreichen kannst? Wache Akquise. Wo ist jemand in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in deinem Kollegenkreis, der wahrscheinlich noch nie richtig das Evangelium gehört hat? Dann fang doch an, für den zu beten. Und im Sinne, wie Paulus das hier schreibt, dass die, denen es noch nicht verkündigt ist, es sehen und hören sollen, so wie Paulus das jetzt mit dem Zitat aus Jesaja 52, Vers 15 ausdrückt. Und wisst ihr, wovon Jesaja 52, Vers 15, das ist das Zitat hier in Vers 21, wovon das der Anfang ist? Das ist der Anfang des großen Gottesknechtsliedes, das wir am Karfreitag immer lesen. Dass Jesus kommt, dass der Messias kommt, um sein Leben zum Schuldopfer für uns dahin zu geben. Und da sagt Paulus, ist am Anfang schon die Rede von den Heiden, die er auch rufen wird. Und die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ihr Lieben, 5 Leitplanken gibt Paulus uns in diesen Versen, die auf den ersten Blick etwas sperrig sind, die aber eine ganz besondere persönliche Note haben. 5 Leitplanken legt er uns in diesen Versen ans Herz. Die erste Leitplanke, liebevoller Respekt. Die zweite Leitplanke, das geschriebene Wort. Die dritte Leitplanke, priesterliche Kontaktvermittlung, dass wir Menschen mit Jesus zusammenbringen und nicht wir selbst Vermittler für sie sind. Die vierte Leitplanke, geschenkte Vollmacht. Und die fünfte Leitplanke, wache Akquise. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie zu Jesus gehören, American Express Card Platin. Der Herr hat Ihnen alles geschenkt. Und er will, dass durch dich noch andere, die es bisher noch nie gehört haben, zu ihm kommen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns rufst, genauso wie du damals den Paulus gerufen hast in diesen Dienst. Und du hast ihm geholfen, trotz aller schwierigen Umstände oftmals treu zu bleiben. Und du hast, obwohl er auch manchmal bestimmt geweint hat und sich geärgert hat und enttäuscht war, du hast es ihm immer wieder geschenkt, dass er sich dessen rühmen konnte, was er an Arbeit machen durfte, weil du dadurch gewirkt hast. Und das bitten wir so sehr für uns alle, Herr, für jeden Einzelnen von uns, aber wir bitten es auch für uns als ganze Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind und immer mehr werden, die mit dieser Wachsamkeit und mit dieser Hingabe und mit dieser Liebe dir dient und einander dient und dieser verlorenen Welt dient. Herr, bitte lass das geschehen. Zu deiner Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.